Ja, ich werde jetzt versuchen, einen Überblick über Impfstoffe und die Immunantwort zu Impfstoffen zu geben. Und ich habe dann natürlich auch einige Daten zu, wie gut die Impfstoffe jetzt gegen diese verschiedenen Varianten wirken, mit dabei. Und wir werden das auch diskutieren. Nur mal anzufangen. Und die Silvia hat einen wahnsinnig guten Überblick gegeben über die Immunität, die wir kriegen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2. Nur nochmal die Struktur des Viruspartikels. Wir haben eben das Genom und das Nukleoprotein. Innen im Viruspartikel gibt es eine Hülle, eine Lipidmembran, wo wir einen Ionenkanal und ein Matrixprotein drinnen haben und dann eben dieses riesige Spike-Protein auf der Oberfläche, das eben dafür verantwortlich ist, dass das Virus an unsere Zellen, an die Rezeptoren binden kann. Und ich zeige das hier nochmal auf der rechten Seite. Das ist eine Kristallstruktur. Das ist ein homodimeres Protein. Ein Protomer ist hier in dunkelblau gezeigt. Und die Rezeptorbindungsdomäne, also der kleine Teil, der wirklich an S2, an den Rezeptor bindet, in rot. Auf der linken Seite hier haben wir die N-terminale Domäne, auf die werde ich nochmal zurückkommen. Und der Großteil der neutralisierenden Antikörper-Epitope befindet sich eben in der Rezeptorbindungsdomäne, aber auch in der N-terminalen Domäne. Wie die Silvia schon gesagt hat, was die Antikörperantworten betrifft, wir kriegen viele Antikörper gegen das Nukleoprotein. Wir wissen nicht, ob die überhaupt sinnvoll sind, weil diese Antikörper das Virus nicht neutralisieren können. Aber die Antikörperantwort gegen das Oberflächenprotein, das Spike-Protein, ist neutralisierend und korreliert auch mit dem Schutz vor einer Reinfektion. Also das hat man mittlerweile in sehr vielen großen Studien schon gezeigt. Da gibt es sehr schöne Daten dazu, teilweise in ich glaube, da kommt heute eine Studie raus aus Dänemark, andere Studie aus den USA, wo man wirklich schon einer halben Million Menschen das analysiert hat und wirklich sieht, dass die Antikörperantwort mit dem Schutz vor einer Reinfektion korreliert. Das heißt nicht, dass andere Arten oder andere Arme des Immunsystems da nicht beitragen, aber eben wie die Silvia gesagt hat, es ist sehr einfach, Antikörperantwort zu messen, während es halt schwierig ist, oder mehr Aufwand, T-Zell-Antworten zu messen. Von den T-Zell-Antworten wissen wir, dass normalerweise die CD4-Antwort stärker ist als die CD8-Antwort. Und die ist nicht nur jetzt auf das Spike-Protein fokussiert, sondern wirklich auf viele der verschiedenen Virusproteine. Und da sind nicht nur die Virusproteine im Viruspartikel gemeint, sondern auch die anderen Open Reading Frames, die exprimiert werden, wenn das Virus eine Zelle infiziert, also viele mehr. So, um jetzt quasi auf Impfstoffe zu fokussieren, es ist wirklich wahnsinnig interessant zu sehen, wie viel Aufwand da betrieben wird, Impfstoffe herzustellen und zu entwickeln. Es gibt wahnsinnig viele Impfstoffe, die sich nach wie vor in der präklinischen Phase befinden. Das war vor ein paar Wochen, waren es 172, die im Tiermodell getestet werden momentan. Und dann wirklich sehr, sehr viele auch, die sich in unterschiedlichen Phasen der klinischen Entwicklung befinden. Und wir wissen, dass mittlerweile einige davon zugelassen worden sind. Da werden sehr viele verschiedene Plattformen verwendet, Impfstoffplattformen. Teilweise klassische Plattformen, teilweise sehr neue Plattformen. Und viele davon werden es natürlich im Endeffekt wirklich nicht auf den Markt schaffen, vor allem nicht in Europa oder den USA. Aber ich würde da gern vier Plattformen diskutieren, die mir jetzt wichtig sind und die auch eingesetzt werden. Drei davon werden wahrscheinlich alle vier werden vermutlich in Österreich im Laufe des Jahres verwendet werden. Und das sind eben diese vier Plattformen. Wir haben inaktivierte Virusimpfstoffe, das ist eine sehr klassische Art und Weise, einen Impfstoff herzustellen. Kennen wir alle. Im Prinzip wird das Virus von einem Patienten isoliert, in Zellkultur hochgezogen, gereinigt, inaktiviert und dann formuliert. Und das ist der Impfstoff. Hepatitis A wird so hergestellt, Influenza. Also auch die Zeckenimpfung natürlich, also sehr klassische Art und Weise. Und diese Impfstoffe werden momentan vor allem in Indien und China produziert und vor allem in Lateinamerika und Asien eingesetzt. Allerdings gibt es auch eine Wiener Firma, die einen herstellt und in der Entwicklung hat, nämlich die Firma Valneva. Dann haben wir die rekombinanten Proteinimpfstoffe. Da gibt es auch einen, der schon sehr weit ist, von Novavax. Ich nehme mal an, dass die um eine Zulassung ansuchen werden, in Europa und in den USA recht bald. Und das ist auch eine klassische Methode, um Impfstoffe herzustellen. In den USA gibt es einen rekombinanten Proteinimpfstoff für Influenza. Und dann haben wir natürlich HPV und Hepatitis B-Virus-Impfstoffe, die so ähnlich hergestellt werden. Also es sind die klassischen Technologien, die ich jetzt nicht weiter besprechen werde. Aber die viralen Vektorimpfstoffe sind relativ neu und die mRNA-Impfstoffe sind relativ neu und die werde ich jetzt ein bisschen weiter besprechen. Zuerst zu den viralen Vektorimpfstoffen. Normalerweise nimmt man da ein recht harmloses Virus, zum Beispiel ein Adenovirus, das eben Erkältungen und Durchfallerkrankungen hervorruft. Man entfernt Teile des Genoms. Das Virus kann sich dann selbst nicht mehr replizieren, das heißt, es vermehrt sich im Körper nicht. Und man spleist da im Prinzip genetisches Material rein, das für das Oberflächenprotein von SARS-CoV-2 kodiert. Und wenn das Virus dann verimpft wird, dockt es an unsere Zellen an, geht rein und gibt den Zellen die Information, um dieses Spike-Protein von SARS-CoV-2 herzustellen. Und dagegen machen wir dann auf der Zelloberfläche im Prinzip eine Immunantwort. Das ist zwar eine neuere Technologie, wird aber schon verwendet für Ebola-Impfstoffe, die in der EU zugelassen sind. Und die US-Armee verwendet Adenovirus 4 und Adenovirus 7 Impfstoffe seit 1971, um im Rekruten vor diesen Adenoviren zu schützen, weil es da immer wieder zu Ausbrüchen kommt und dass das Training stört. Und was man auch dazu sagen muss, ist, für die Adenoviren, da gibt es fast 90 verschiedene Serotypen, die Menschen infizieren und im Prinzip hat jeder schon einige dieser Infektionen durchgemacht. Und dann haben wir eben die RNA-Impfstoffe, wo man eine Messenger-RNA herstellt, also die sehr ähnlich ausschaut wie körpereigene Messenger-RNA und eben für das Oberflächenprotein auch von SARS-CoV-2 kodiert. Das macht man in einem Bioreaktor, das wird enzymatisch hergestellt, aufgereinigt und dann in Fettpartikel, sogenannte Lipid-Nanoparticles oder LNPs, verpackt, das wird verimpft und das wird dann auch an der Einstichstelle von Zellen aufgenommen, großteils von Muskelzellen, aber eben teilweise auch von antigenpräsentierenden Zellen. Und da kommt es dann zur Herstellung, also die RNA wird von den Ribosomen in den Zellen erkannt, die Ribosomen machen das Oberflächenprotein und das landet dann eben auch auf der Zelloberfläche und wird von Immunzellen erkannt. Ich gehe da jetzt nicht weiter ins Detail, das ist stark vereinfacht, der Vorgang, wie ich den jetzt da darstelle. Und da haben wir eben zwei Impfstoffe, die jetzt schon zugelassen sind und wir nehmen an, dass ein weiterer Impfstoff von CureVac 2021 auch in der EU zugelassen wird. Zu den RNA-Impfstoffen, da hat es am Anfang ziemlich viele Fragen gegeben, weil die ja neu sind. Da gab es Angst, dass die zum ersten Mal in Menschen getestet werden, was natürlich nicht der Fall war. Die werden seit 2013 zumindest in klinischen Studien getestet. Die Firma CureVac war da sehr aktiv in Deutschland. Mittlerweile hat die Firma Moderna auch einen Zytomegalie-Impfstoff in Phase 2. Also die sind Anfang 2020 in Phase 2 gegangen. Das schaut sehr gut aus. Die werden das wahrscheinlich weiterentwickeln. Was ich hier nicht auf dem Slide habe, sind Krebsimpfstoffe, die eben auch auf der Basis von RNA-Impfstoffen der gleichen Plattform entwickelt wurden. Also da hat schon vor der Entwicklung von SARS-CoV-2 mRNA-Impfstoffen recht viele Studien gegeben. Was wissen wir jetzt über diese ganzen Impfstoffe? Vielleicht zuerst ein paar Daten aus den präklinischen Studien, die meistens in Cynomolgus oder Rhesusmakaken durchgeführt wurden. Was man da gesehen hat, prinzipiell all diese Impfstoffkandidaten, wenn man sie verimpft und dann die Tiere mit SARS-CoV-2 infiziert, schützen vor Virusreplikation in der Lunge und schützen vor Erkrankungen. Also diese Makakenmodelle sind ein Modell für leichte SARS-CoV-2-Erkrankungen und da hat man eben gesehen, dass es einen guten Schutz gibt. Man hat aber auch gesehen, dass die oberen Atemwege nicht unbedingt geschützt sind. Es ist zwar zu einer Verminderung der Virusreplikation gekommen, wenn die Tiere geimpft waren, aber in den meisten Fällen hat es eben noch Replikation gegeben. Also es war keine sterilisierende Immunität in den oberen Atemwegsbereichen. Ein bisschen mehr zu den Immunantworten hat man dann gelernt in den Phase 1, Phase 2 Studien. Und da hat es durchaus Unterschiede gegeben. Ganz oben haben wir da die inaktivierten Impfstoffe eben von Sinovac, Sinopharm. Mittlerweile sind ein paar dazugekommen. Und was wir hier sehen, ist, da hat man vor allem neutralisierende Antikörper gemessen. Die induzieren neutralisierende Antikörper, aber nicht unbedingt sehr hohe Titer. Bei den viralen Vektoren gibt es Unterschiede. Kann sein, und das ist ein Impfstoff, der in China hergestellt und verwendet wird, induziert nur sehr geringe neutralisierende Antikörpertiter, hat aber eine messbare D-Zell-Antwort induziert, hat man aber nicht geschaut, ob das jetzt CD4 oder CD8 ist, sondern nur im Generellen. Und bei AstraZeneca war es so, dass in den Phase 1, Phase 2 Studien es eigentlich schon zu einer ganz okayen neutralisierenden Antikörperantwort gekommen ist und die haben eben auch eine recht gute T-Zell-Antwort gesehen. Die RNA-Impfstoffe sind relativ ähnlich, der von Moderna und der von Pfizer. Die werden zweimal gegeben. Die Dosierung der RNA ist ein bisschen unterschiedlich, aber im Prinzip ist die Immunantwort sehr ähnlich. Was wir sehen ist, wenn man den Impfstoff einmal gibt, hat man sehr niedrige neutralisierende Antikörpertiter. Gibt man ihm aber zweimal, dann bekommt man recht hohe neutralisierende Antikörpertiter. Und mittlerweile wissen wir auch mehr über die D-Zell-Antwort bei diesen Impfungen. Und es schaut so aus, als wäre es ähnlich wie bei einer Infektion. Wir kriegen gute CD4-Titer oder CD4-Counts. Die CD8-Immunantwort ist etwas schwächer und teilweise hat man sich da auch defollicular Helper Cells angeschaut und auch da eine Antwort gefunden. Und dann haben wir eben noch diese rekombinanten Proteinimpfstoffe. Da sehen wir auch, dass es zwei Impfungen braucht, um gute neutralisierende Antikörperantworten zu bekommen. Und da hat man auch gesehen, dass es zu guten CD4-D-Zell-Antworten kommt. Jetzt, um die Impfstoffe da zusammenzufassen, wir haben eben jetzt schon einige Impfstoffe, die entweder zugelassen sind oder eben in Phase 3. Wir haben die Impfstoffe von Moderna und Pfizer, die eben eine Effizienz in Phase 3 gegen symptomatische Infektionen von 94 bzw. 95% aufweisen. Das ist im Prinzip das Gleiche. Bei AstraZeneca sehen wir eine Effizienz von 60 bis 90%. Das kommt auf die Studie drauf an, wo die durchgeführt wurde, was die Endpunkte waren. Bei J&J, also Janssen, sah man 72% Effizienz. Das ist nach einer Impfung. Also der Impfstoff wird momentan nur einmal gegeben, obwohl eine große Phase 3 mit einem Prime Boost Regimen am Laufen ist. Und für Novavax sieht man Effizienzen zwischen 89 bis 96%. Und dann haben wir noch Impfstoffe, die momentan eben im Großteil der EU bzw. in den USA nicht verwendet werden. Gamaleya ist der Sputnik-Impfstoff, das ist auch ein viraler Vektor, zwei verschiedene sogar, der eben es auf 91%, 92% Effizienz schafft. Die verschiedenen inaktivierten Impfstoffe, da kommt es darauf an, dass immer zwischen 50 und 90% Effizienz und für CanSino, das ist dieser chinesische Vektorimpfstoff, der auf Adenovirus 5 basiert, gibt es eigentlich noch keine Daten zur Effizienz. Ich wollte es nur zeigen, wie das ausschaut, wenn so ein Impfstoff funktioniert. Das sind Daten von Pfizer von der Phase 3. Moderna hat im Prinzip die ganz gleichen Daten. Was man hier sieht, auf der X-Achse sind die Tage nach der ersten Impfung und auf der Y-Achse sieht man kumulativ Fälle von SARS-CoV-2 von Covid-19-Erkrankungen. Und die rote Linie hier, das ist die Placebo-Kontrollgruppe. Man sieht also, es steigt die ganze Zeit an, es gibt immer mehr Fälle. Und in Blau sind die Geimpften. Und man sieht, also Tag 0 ist die Impfung. Zuerst folgt die blaue der roten Linie und ungefähr bei Tag 10 gibt es eine Trennung und man sieht, dass die Fälle weniger werden und es gibt eine schöne Trennung und dann einen schönen Schutz. am Tag 21 ist hier das zweite Mal geimpft worden. Das heißt, es gibt schon nach der ersten Impfung einen Schutz, bevor es noch dazu zur Induktion von hohen Titern von neutralisierenden Antikörpern kommt. Es kann sein, dass da andere Arme des Immunsystems mit eingreifen. Es kann aber auch sein, dass einfach nur niedrige Titer notwendig sind, um vor dem Virus zu schützen oder vor Erkrankung mit dem Virus zu schützen. Wir haben, da zeige ich jetzt ein paar Daten, die wir vor kurzem generiert haben. Das ist von unseren 6 ersten Personen, die hier im Dezember mit dem Impfstoff geimpft wurden. Was man hier auf der linken Seite sieht, ist ein Vergleich zwischen Konvaleszenten-Seren. Da haben wir 3 verschiedene Kategorien: Leute, die stark, leicht oder schwach reagieren, die mittelmäßig reagieren und dann stark reagieren. Das hier ist ein Spike ELISA, also die Antikörperantwort gegen das Oberflächenprotein. Und auf der rechten Seite hier der Ablauf, der zeitliche Ablauf der Immunantwort nach der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff in dem Fall. Und was man hier sieht, ist, dass die Big Titer nach der Impfung im Großteil der Probanden hier höher ist als die höchste Immunantwort, die wir in Konvaleszenten sehen. Einer ist etwas niedriger, aber ist nach wie vor in diesem Range. Also die Immunantwort ist recht hoch nach der Impfung verglichen zur Immunantwort nach der Infektion. Und wir sehen so etwas Ähnliches hier auf der rechten Seite, wenn wir uns die Neutralisierungstiter anschauen. Wir sind da in einem sehr hohen Bereich, auf jeden Fall vergleichbar mit was Leute mit den Titern, die Leute, Neutralisierungstitern, die Leute bekommen nach einer durchgemachten Infektion. Also das schaut ganz gut aus. Wir haben uns das dann auch auf monoklonaler Ebene angeschaut. Also wenn man geimpft wird, kriegt man zuerst eine Plasmablast-B-Zellantwort. Das ist ein Subtyp von B-Zellen, die eben wahnsinnig schnell Antikörper produzieren, und die kann man aufgrund von ihrem Phänotyp aus dem Blut raussortieren, aus den BMCs raussortieren, normalerweise am Tag 6, Tag 7 nach der Impfung. Und das haben wir eben gemacht. Und dann haben wir uns angeschaut, wenn wir diese Antikörper aus den Plasmablasten rausklonieren und analysieren, auf was binden die und wie gut sind die. Hier auf der linken Seite sieht man eben die Antikörperbindung an das Spike-Protein, also die Antikörper, die Plasmablasten, die man rausgesortet haben, Antikörper gegen das Spike-Protein gemacht, was Sinn macht, weil das war ja im Impfstoff. Und dann haben wir uns angeschaut, die Antikörper, die gegen diese Rezeptorbindungsdomäne, an diese Rezeptorbindungsdomäne binden, und Antikörper, die an die N-terminale Domäne binden. Das sind beide Teile des Spike-Proteins, die eben neutralisierende Epitope enthalten. Und was wir gesehen haben, ist, dass da ungefähr, würde man sagen, zwischen 20 und 50% der Antikörper diese RBD, diese Rezeptorbindungsdomäne erkennen, und dann zwischen ungefähr 15 bis 30% der Antikörper diese N-terminale Domäne erkennen. Und hier auf der rechten Seite haben wir das aufgeschlüsselt nach den 3 Personen, wo wir diese Analyse durchgeführt haben. Das macht man normal bei relativ wenigen Leuten, weil das sehr aufwendig ist. Wenn man sich dann anschaut, wie viele dieser Antikörper das Virus neutralisieren können, das ist nur ein Bruchteil. Das ist aber jetzt nicht erschreckend, sondern relativ normal. Und wir sehen hier, dass vor allem Antikörper gegen die N-terminale Domäne neutralisieren. Wir haben auch 2 gefunden, die Rezeptorbindungsdomäne binden. Aber viele Antikörper, die außerhalb der NTD oder der ABD binden, neutralisieren das Virus eben nicht. Wir haben uns in einem Kohort, den wir hatten, den wir schon im April zusammengestellt haben, dann auch angeschaut, wie jetzt die Immunantwort ausschaut in Personen, die schon eine SARS-Coronavirus-Infektion hatten, beziehungsweise in Personen, die eben naiv waren, noch keine Infektion hatten. Und das sieht man hier auf der linken Seite. In Blau sind Personen, die eben noch keine Infektion hatten, die bekommen dann die erste Impfung und die Immunantwort geht dann langsam rauf. Also wir fangen an, zwischen Tag 9 und 12 eine Immunantwort zu detektieren. Die wird dann etwas stärker über Zeit und nach der zweiten Dosis geht die nochmal rauf. Wenn aber Leute schon eine SARS-CoV-2-Infektion hatten, das sind die Orangen hier, dann geht die Immunantwort um einiges schneller rauf. Also wir können das in eigentlich allen schon 5 bis 8 Tage nach der Impfung detektieren. Und die ist dann sehr, sehr hoch, bleibt hoch und wird von der zweiten Impfung eigentlich kaum mehr beeinflusst. Leute, die schon eine Infektion hatten und dann geimpft werden, haben einen höheren Titer als Leute, die einfach nur geimpft wurden. Dadurch, dass die Titer eben auch schon sehr hoch sind nach der ersten Impfung, glauben wir, dass in solchen Personen eben keine zweite Impfung notwendig ist. Wir haben uns das auch angeschaut, was Nebeneffekte der Impfung betrifft oder Impfreaktionen. Und in Leuten, die eben noch keine SARS-CoV-2-Infektion hatten, sehen wir vor allem lokale Reaktionen, aber wenig systemische Reaktionen. Während Leute, die eben schon eine Infektion durchgemacht hatten, sehen wir vermehrt systemische Reaktionen wie eben Müdigkeit, aber auch Fieber zum Beispiel und Kopfweh und Muskelschmerzen und Schüttelfrost. Ich habe vorher schon erwähnt, dass man mittlerweile weiß, dass Antikörper mit dem Schutz vor einer Reinfektion korrelieren. Und man versucht da jetzt auch das für die Impfung zu etablieren, was natürlich wichtig wäre, weil wenn man ein Correlate of Protection hat, also wenn man weiß, welche Immunantwort mit dem Schutz korrelieren, kann man Impfstoffe einfacher zulassen. Und da gibt es jetzt eine recht schöne Publikation von einer Gruppe aus Melbourne, die eben auch Leute von der WHO inkludiert. Und die haben sich eben die Korrelation angeschaut zwischen der Efficacy in den verschiedenen Impfstoff-Phase 3-Studien und wie die Efficacy eben mit dem Antikörpertiter, der gemessen wurde, dem neutralisierenden Antikörpertiter, korreliert. Und man sieht da eigentlich eine sehr schöne Korrelation zwischen der Efficacy und dem neutralisierenden Antikörpertiter. Da werden in den nächsten Wochen und Monaten noch mehrere Studien rauskommen. Und ich nehme mal an, dass diese Daten bestätigen werden. Eine große Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, schützt die Impfung vor Infektionen oder nur vor Erkrankungen? Wir haben das im Tiermodell gesehen, dass es durchaus noch zu Infektionen nach der Impfung kommen kann. Allerdings, und das weiß man auch schon von Moderna, von deren Phase 3 Studien, asymptomatische Infektionen sind reduziert. Das heißt, es ist weniger häufig, dass asymptomatische Infektionen in Geimpften vorkommen. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, das leitet man wieder vom Affenmodell und teilweise von humanen Daten ab, dass Leute, die geimpft sind und sich dann infizieren, weniger hohe Virustiter haben und weniger lang ansteckend sind, beziehungsweise weniger lang Virusreplikation aufweisen. Allerdings kann es in gewissen Leuten nach wie vor dazu kommen, dass die, auch wenn sie geimpft sind und sich infizieren, dass die das Virus an Nicht-Infizierte weitergeben. Das kann man nicht ausschließen. Und gute Daten dafür, wie oft das vorkommt, gibt es momentan noch nicht. Ich wollte noch herausstreichen, dass das ähnlich ist wie bei anderen Impfungen. Auch die Influenza-Impfung oder die Impfung gegen Pertussis führen nicht, vor allem die momentane Impfung gegen Pertussis, führen nicht dazu, dass man eine sterilisierende Immunantwort hat, sondern man kann sich nach wie vor noch infizieren und möglicherweise auch andere anstecken. Wir haben da einen großen Ausbruch bei uns im Spital gehabt mit Influenza 2018, glaube ich, wo sich das Virus zwischen Geimpften ausgebreitet hat, obwohl es eigentlich kaum Erkrankungen gegeben hat, bis das Virus dann ungeimpfte Patienten getroffen hat. Und das war natürlich ein Riesenproblem. Noch ein paar Worte zu den Varianten. Grundsätzlich sind Coronaviren eine Ausnahme bei RNA-Viren. RNA-Viren haben normalerweise keinen Korrekturlesemechanismus. Das ist der Grund, warum die schnell mutieren. Coronaviren haben aber einen Korrekturlesemechanismus und mutieren eigentlich langsamer als andere RNA-Viren. Das Problem hier ist, dass wir natürlich eine explosionsartige Ausbreitung des Virus hatten. Und wenn man mehr Infektionen hat, hat man mehr Replikationszyklen und das heißt, man hat auch mehr Mutationen. Und was man auch gesehen hat, und hier zeige ich Daten von einem Paper im New England Journal of Medicine, ist, dass es zu einer beschleunigten Evolution in Patienten mit teilweise unterdrücktem Immunsystem kommt. Die können sich infizieren und bleiben dann für sehr lange Zeit infiziert. Also hier sehen wir 152 Tage, da hat man das verfolgt, man hat das Virus immer wieder isoliert und sequenziert. Und da kommt es zu vielen Mutationen. Und ich habe da mit roten Pfeilen im Prinzip markiert, unsere Mutationen, die wir jetzt auch in den Varianten finden, E484K zum Beispiel wurde in diesem Patienten gefunden oder N501Y wurde auch in diesem Patienten gefunden. Wie findet man diese Variants of Concern? Ich zeige das hier am Beispiel der südafrikanischen Variante. Südafrika hat von Anfang der Pandemie an, gute Genomic Surveillance gemacht. Das heißt, die haben viele Viren, die sie isoliert haben, sequenziert, haben genau gewusst, was los ist im Land. Und die haben dann im Prinzip im Oktober diese Variante gesehen, die wir jetzt B1351 nennen. Hier wird sie S501YV2 genannt. Und das Virus hat sich dann ausgebreitet und ist immer mehr geworden und hat das Infektionsgeschehen übernommen. Und dann hat man das eine Variant of Concern genannt, weil es sich eben schnell ausgebreitet hat. Und genau das Gleiche ist in Großbritannien mit B117 und in Brasilien mit P1 passiert. So ein Überblick über diese Varianten. Wir haben momentan drei Variants of Concern. Es gibt viele andere Varianten, die Variants of Interest sind. Also da machen wir uns zwar keine Sorgen, die beobachten wir aber. Und ich zeige hier die drei Variants of Concern. Da haben wir einerseits B117, das ist diese britische Variante, die hat eine Veränderung in der Rezeptorbindungsdomäne hier. Also das am Interface zwischen dem Rezeptor, das ist ACE2 hier, das ist die Rezeptorbindungsdomäne und die hat eine Mutation in der Position 501. Und von der nehmen wir an, dass das die Affinität des Spike-Proteins zum Rezeptor erhöht. Das heißt, das macht das Virus wahrscheinlich um einiges infektiöser. Die Daten zeigen momentan, dass es etwa 35% infektiöser ist. Und mittlerweile gibt es Daten, die sagen, dass es etwas mehr schwere Verläufe als im Vergleich zum Wildtyp gibt. Dann haben wir die südafrikanische Variante B1351. Die hat drei Mutationen in der Rezeptorbindungsdomäne. 501 ist gleich. Dann haben wir diese E484K-Mutation, die dazu führt, dass das Virus gewissen Antikörpern entkommen kann. Und dann noch die Position 417, die ist auch mutiert. Das Virus, das wissen wir, ist infektiöser, aber wir wissen nicht, ob es Unterschiede im Krankheitsverlauf gibt. Man nimmt an, nicht. Und dann haben wir noch die brasilianische P1-Variante, die eben auch diese 501Y-Mutation trägt, auch die E484K und auch eine Mutation an der Stelle 417 hat. Allerdings wird aus dem K eine andere Aminosäure als bei der südafrikanischen Variante. So, wir sehen hier wirklich konvergente Evolution. Was heißt das jetzt alles für die Impfungen? Ich habe das hier zusammengefasst. Das ist von teilweise publizierten Studien, teilweise auch von Press Releases von den Firmen, weil die Studien noch nicht heraus sind. Wir haben da jeweils den Wildtyp, also das sind die ganz normalen SARS-CoV-2 Stämme, die eben zirkulieren. B117, das ist die britische Variante, B1351 Südafrika, P1 Brasilien. Bei J&J gibt es Daten zum Wildtyp, da haben wir 72% Effizienz und dann haben wir Daten zu B1351, da haben wir 57% Effizienz. Das ist gegen Moderate to Severe Disease. Moderate in dem Fall ist im Prinzip zwei Symptome, also nicht wirklich moderate, sondern eher mild, aber die haben es halt so genannt. Bei Novavax wissen wir es auch, da sehen wir 96% gegen den Wildtyp, ein bisschen reduziert gegen B.1.1.7, aber eigentlich kein Problem. Und dann weiter reduziert gegen die südafrikanische Variante. 60% ist nach wie vor gut, aber eben nicht so gut wie 95%. Und bei AstraZeneca wissen wir, die Effizienz ist recht gut gegen Wildtyp und gegen B.1.1.7, aber da ist sehr wenig Effizienz gegen B.1.351 da. Für Pfizer und BioNTech wissen wir es nicht. Da wissen wir es nur gegen die Wildtyp, gegen den Wildtyp. Es gibt In-vitro-Daten für B.1.1.7, B.1.351 und also auch B.1, die eigentlich zeigen, dass die Viren nach wie vor recht gut neutralisiert werden, obwohl es eine reduzierte Neutralisations Aktivität gibt, aber wir haben noch keine Daten in der Bevölkerung dazu. Also wir hoffen und wir glauben, dass diese Impfstoffe nach wie vor funktionieren, aber Daten dazu gibt es eigentlich noch nicht. Und zu B1 gibt es auch wenig Daten, aber man nimmt an, dass sich das ähnlich wie B1351 verhält. Was wichtig ist hier zu sagen, ist, dass all diese Impfstoffe wahrscheinlich gegen schwere Verläufe gegen all diese Varianten helfen. Also was da evaluiert wurde, ist vor allem der Schutz gegen symptomatische Infektionen und das sind großteils leichte symptomatische Infektionen. Und dann noch zwei Slides zum Abschluss. Wie viele Leute wurden mittlerweile geimpft? Also wir stehen, das ist der Stand von gestern, bei 381 Millionen. Der Großteil der Dosen, die verimpft wurden, der Großteil davon sind RNA-Impfstoffe. Israel ist der Impfweltmeister, die haben 57% der Bevölkerung einmal geimpft, 47 zweimal. Großbritannien impft vor allem einmal und die sind auf 37%. Die USA ist auch nicht so schlecht unterwegs, 21% einmal, 12% zweimal. Seychellen schauen auch sehr gut aus. Bei Österreich wollte ich gar nichts dazu schreiben. Und ich habe jetzt viel über Effizienz geredet, also was man in einer Phase 3 misst, aber mittlerweile gibt es eben auch schon sehr schöne Daten über die Effektivität, wenn der Impfstoff in der Bevölkerung verwendet wird. Das sind drei Papers auf der linken Seite, zwei aus Israel, eines aus Schottland. Und die zeigen eben, dass die Effektivität in der Bevölkerung auch sehr, sehr hoch ist. Also das sind 94% hier in Israel. Mit zweimal Pfizer gegen symptomatische Erkrankungen. Und das ist sehr, sehr gut. Es ist interessant, die AstraZeneca-Impfung funktioniert eigentlich fast gleich gut wie der Pfizer-Impfstoff, wenn man sich es in der Bevölkerung anschaut. Also auch ein sehr guter Impfstoff. Um das zusammenzufassen, Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 funktionieren und verhindern Erkrankungen. Die momentane Datenlage von Phase 3 Daten und dem Rollout zeigen, dass die Impfstoffe relativ sicher sind. Wir hoffen, und das kommt wirklich aufs Land drauf an und wie viel Impfstoff verwendet wird, dass die Impfstoffe die Situation in den nächsten Monaten entschärfen werden. Und für Österreich, glaube ich, muss man betonen, dass es wichtig ist zu wissen, dass alle drei Impfstoffe, die momentan verwendet werden, Johnson & Johnson kommt ja hoffentlich bald dazu. Gute Impfstoffe sind, die gegen den Großteil der in Österreich zirkulierenden Viren schützen. Und meiner Meinung nach hat es keinen Sinn, das war eine lange Diskussion in den letzten paar Wochen, auf einen besseren Impfstoff zu warten. Wenn man einen angeboten bekommt, sollte man den nehmen und sich impfen lassen. Weil nur ein Impfstoff, der verimpft wurde, kann auch gegen Erkrankung schützen.